Guten Abend, liebe Besucher und Freunde. Wir freuen uns, dass so viele jetzt wieder hier sind, mehr als gestern. Und ist ja auch ein sehr interessantes Thema. Ist das interessanteste Thema, was es überhaupt gibt. Ist die Bibel, die wir als Thema haben. Die Bibel ist, wie wir es gestern gehört haben, das älteste Buch. Ein Buch, was in über 1500 Jahre Geschichte zum Schreiben schon hatte und dann seitdem ja jetzt fast 3000 Jahre einiges besteht. Und die Bibel hat als Gegenstand Gott, die Offenbarung Gottes in dem Herrn Jesus. Und das haben wir im Alten und im Neuen Testament. Und deswegen sind wir ja auch hier in diesem Raum, wo er da draußen auch steht. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das wollen wir auch durch diese Vorträge auch zeigen, dass die Bibel eben Gottes Wort ist, dass er über sein Wort wacht, was wir gestern gesehen haben. Und wir haben hier einen Fachmann bei uns, der eben schon viel über die Bibel studiert hat, auch entsprechende Studien, auch in archäologische Studien gemacht hat. Und der Leiter des Bibelmuseums in Wuppertal ist und des Schöpfungsmuseums, unser Bruder Stefan Drücke, den wir hier eingeladen haben und der hier uns davon berichtet. Und heute haben wir als das Thema die Bibel, stimmen ihre Voraussagen? Also die Bibel ist auch ein prophetisches Buch und das sehen wir jetzt, ob diese Voraussagen, diese Prophezeiungen, die in der Bibel sind, auch stimmen. Wir sind gespannt auf diesen Vortrag, aber da es ja Gottes Wort ist, wollen wir auch dieses Wort, was heute gesagt wird, auch deswegen auch Gott anbefehlen und beten zuvor. Wir bitten Sie doch dann, wenn Sie können, sich auch dazu zu erheben. Unser Gott, wir danken dir, dass du dich geoffenbart hast, dass du dich in dem Herrn Jesus geoffenbart hast, er, der dieses Fleisch gewordene Wort ist und dass dieses Wort Gottes, was wir in Händen haben, ihn zum Inhalt hat. Und dass du über dein Wort wachst und dass dein Wort auch heute noch besteht und dass wir es in Händen haben dürfen. Es ist ein Wunder, dass dieses Buch es überhaupt gibt, dass du es uns gegeben hast, dass du dich darin geoffenbart hast und dass es auch jetzt, wir es in so nach all diesen Jahrtausenden haben dürfen. Ja, so wachst du über dein Wort. Und so möchten wir auch heute wieder etwas aus dieser Bibel und über diese Bibel und über diese Prophezeiungen, die du gegeben hast, hören. Und wir danken dir, dass wir hier diese Möglichkeit haben und befehlen auch diesen Abend dir an. Möchtest du dein Wort segnen? Wir danken dir für diesen Abend. Amen.
Amen. Ja, danke schön für die einleitenden Worte. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu dem zweiten von diesen drei Vorträgen. Heute geht es nicht so sehr um die äußere Geschichte dieses Buches, sondern darum, dass in diesem Buch viele Voraussagen gemacht werden. Und ich werde mal gucken oder auch mal zeigen, dass sich ein Großteil dieser Voraussagen genauso erfüllt hat, wie sie in der Bibel aufgeschrieben worden sind. Und das ist schon eine ganz erstaunliche Sache. Ich möchte gerne zu Beginn ein, zwei Verse aus der Bibel lesen, zwar aus dem Propheten Jesaja. Ich habe einen Teil dieser Verse auch da oben angeworfen. Das ist aus Kapitel 46. Ich lese mal etwas mehr, als das steht. Da steht in Vers 9, erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Und aus Kapitel 48, Vers 3. Ich habe das Frühere lange zuvor verkündet und aus meinem Mund ist es hervorgegangen und ich habe es hören lassen und plötzlich tat ich es und es traf ein. Weil ich wusste, dass du hart bist und dass dein Nacken eine eiserne Sehne und deine Stirn aus Erz ist. So habe ich es dir lange zuvor verkündet, ehe es eintraf, habe ich es dich hören lassen, damit du nicht sagen könntest, mein Götzenbild hat es getan und mein geschnitztes und mein gegossenes Bild hat es geboten. Soweit einmal das Wort Gottes. Und diese Stelle zeigt uns also, dass die Bibel tatsächlich ein Buch ist, wo wir Voraussagen über geschichtliche Ereignisse haben und die sich dann genauso erfüllt haben müssen. Ja, Gott sagt in diesem Vers sozusagen, es gibt eine Möglichkeit zu überprüfen, ob die Bibel wirklich von Gott ist. Und das aufgrund dieser Voraussagen, die man in diesem Buch findet. Ich meine, der Mensch möchte unbedingt etwas über die Zukunft wissen. Man sieht das schon hier bei dieser Keilschrifttafel. Ich habe ja gestern schon Keilschrifttafeln gezeigt. Hier haben wir jetzt eine Keilschrifttafel. Da ist die Leber eines Tieres abgebildet. Da geht es darum, wie die Leber läuft und was sie für Formen hat und so weiter. Und auf diese Art und Weise versucht man dann ein klein wenig über die Zukunft zu erfahren. Diese Keilschrifttafel ist ungefähr 3200 Jahre alt. Wir können auch solche Tafeln, die sind 4000, sogar 5000 Jahre alt, wo man wirklich versucht, anhand der Leber eines Tieres etwas über die Zukunft zu erfahren. Eine Tafel aus Ninive, wo über 30.000 Tafeln entdeckt worden sind und ungefähr 10% dieser Tafeln hatten solche Voraussagen, wo man also versuchte, irgendetwas über die Zukunft zu erfahren. Man merkt also, dass man etwas über die Zukunft wissen möchte. Das ist nicht nur etwas, was wir im Wort Gottes finden, sondern das haben die Menschen immer schon wieder gewollt. Ja, wirklich zu erfahren, was erwartet mich präzise in der Zukunft. Ich bringe Beispiele. Ganz bekanntes Beispiel ist das Orakel von Delphi. Dort ging der berühmte König Krösus hin. Und er fragte dieses Orakel und sagte, hör mal, mein liebes Orakel, soll ich in die Schlacht ziehen oder nicht? Und das Orakel gibt eine super zweideutige Antwort. Wenn du über den Halys ziehst, das ist ein Fluss, dann wirst du ein großes Reich zerstören. Krösus, begeistert über diese Antwort, zieht in die Schlacht, zerstört tatsächlich ein großes Reich, dummerweise sein eigenes. Er hat die Prophezeiung nicht so richtig verstanden, die das Orakel ihm wohl sagen wollte. Das heißt, wir haben hier eine total doppeldeutige Prophezeiung. Wir werden gleich sehen, dass die in der Bibel erheblich präziser sind. Ich bringe ein anderes Beispiel. Ein paar hundert Jahre später kam der große Perserkönig Xerxes nach Didymos, sein Orakel in der heutigen Türkei, und fragte, so wie endet das jetzt, wenn ich hier mich mit den Griechen prügel? Och, sagt das Orakel, alles super, mach das. Er schlug sich tatsächlich mit den Griechen rum, verlor, dafür zerstörte er dann anschließend das Orakel, 479 vor Christus. Das heißt, die Menschen haben immer schon versucht, irgendetwas über die Zukunft zu erfahren. Meistens waren die Antworten nicht eindeutig und oft gefielen sie einem nicht. Das ist schon ein ernster Punkt. Ich hatte mal einen Freund, da war ich 16, der ist zum Wahrsager gegangen und er wollte mal so ein bisschen was über die Zukunft erfahren, seines eigenen Lebens. So mehr darüber, so wann er so seine erste Freundin hat und so weiter und so fort. Was die Wahrsagerin ihm sagte, war, dass er noch 14 Tage leben wird. Das war natürlich eine Antwort, die gefiel ihm gar nicht so richtig. Und da ist er nicht mit fertig geworden und hat sich dann nach 10 Tagen selbst das Leben genommen. Das ist eben, wenn man solche Dinge dann plötzlich hört, die man eigentlich gar nicht hören möchte. Also die ganze Zukunftswisserei und so weiter und so fort hat auch gewisse Gefahren und große Nachteile. Ja, wir können froh sein, dass wir unsere eigene persönliche Zukunft nicht bis ins Detail kennen. Was wäre das für ein Leben, wenn ich wüsste, ich hätte übermorgen einen schweren Unfall? Dann denkst du vielleicht, wenn ich es weiß, kann ich es verhindern. Natürlich nicht, das ist ja eine präzise Zukunftsvoraussage, die wird auf alle Fälle eintreffen. Das heißt, ein solches Leben wäre überhaupt nicht mehr lebenswert. Und deswegen findest du solche Voraussagen nicht in der Bibel. Wir finden keine Voraussage, wo ich erfahre, was wird morgen in meinem persönlichen Leben sein. Gott gibt uns Voraussagen, aber nicht so, dass unser Leben nicht mehr lebenswert wäre. Gott gibt uns auch warnende Voraussagen. Sag ganz klar, was passiert, wenn jemand Gott ablehnt, wie einmal das Ende seines Weges sein wird, dass er einmal ewig getrennt sein wird von Gott. Gott zeigt auch das Gegenteil, was mit jemandem sein wird, der mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt, dass Gott vergibt, dass er das ewige Leben besitzt und ewig bei Gott sein wird. Diese klaren Voraussagen haben wir in der Bibel. Aber so persönliche Lebensvoraussagen, die man gerne haben möchte, deswegen lesen ja Leute Horoskope und was weiß ich alles, das haben wir in der Bibel nicht. Noch einmal, das Leben wäre nicht mehr lebenswert, wenn wir genau wüssten, was die nächsten Schritte sind, die wir durchmachen müssten. Wie präzise sind diese ganzen Voraussagen? Man sagt ja manchmal, Nostradamus wäre der König der Propheten. Es kann sein, dass er der König der Propheten ist, aber seine Trefferquote ist bei weniger als 2%. Also grottenschlecht. Und das gilt dann auch nur für die Voraussagen, die sehr schwammig sind. Vielleicht gibt es andere Leute, die meinen, naja, vielleicht finde ich auch Voraussagen im Koran. Du findest im Koran keine einzige präzise Voraussage. Das ist schon ein riesiger Unterschied. Wir sehen das gleich zwischen der Bibel, dem Wort Gottes und zwischen irgendeinem religiösen Buch. Da finden wir keine präzisen Voraussagen. Scheinbar ist Gott der Einzige, der die Zukunft kennt. Ich habe hier Beispiele. 1499 sagte Stöffler voraus, dass die Welt im Februar 1524 von einer Sintflut heimgesucht werden würde. Das Ergebnis, dieser Februar war der trockenste Monat des Jahrtausends. Irgendwie war die Voraussage nicht ganz so prickelnd. Für 1999 wurden weltuntergangsähnliche Voraussagen gemacht. Keine traf ein. Das Attentat auf das World Trade Center hat keiner vorausgesagt. Das sind nur mal so ein paar ganz markante Beispiele. 2004 war ein schwarzes Jahr für Deutschlands Astrologen. Von 90 präzisen Vorhersagen traf keiner ein. Die entsetzliche Flutkatastrophe in Asien hat niemand vorhergesagt. Ich bringe nochmal ein Beispiel aus einer Homepage, Internetseite. Von ihren Prognosen hatten die Prognostiker auch 2013 auf ganzer Linie versagt. Daran könnten auch einzelne Treffer nichts ändern. Lieblingsthema der Branche seien Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, Stürme, verheerende Waldbrände, Tsunamis, Terroranschläge und nukleare Unfälle. Wo und wann diese hätten stattfinden sollen, wurde jedoch zumeist nicht erwähnt. Wenn tatsächlich genauere Daten genannt werden, dann erweisen sich diese als falsch, erklärt der Mainzer Mathematiker, der die Prognosen seit vielen Jahren auswertet. Den Rücktritt von Papst Benedikt oder den Meteoritenabsturz über Russland hatte übrigens niemand vorhergesagt. Bei Sportereignissen und der Bundestagswahl hätten sich die Prognostiker ebenfalls weitgehend blamiert. Das letzte Beispiel ist noch nicht so lange her. Die Irrtümer der Wähler bei der letzten Wahl in Amerika, wo nun keiner im Endeffekt vorausgesagt hat, wie es tatsächlich enden wird. Ich kann viele Beispiele anführen. Sie zeigen eins, dass der Mensch nicht die Zukunft kennt und dass es scheinbar keinen Götzen gibt, keinen Astrologen gibt, gar nichts gibt, der uns irgendetwas Präzises über die Zukunft vorhersagen kann. Mit einer einzigen Ausnahme, wir haben das eben gelesen, das ist scheinbar etwas, was die Bibel sagt. Und der Markt boomt. Wir dürfen eins nicht vergessen, wir haben heute mehr Astrologen als niedergelassene Pfarrer und Priester der evangelischen und katholischen Kirche zusammen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Jugendliche schon Astrologen aufgesucht haben. Ja, 30% lesen im 21. Jahrhundert Horoskope. 35% trauen den Horoskopen sichere Zukunftsaussagen zu. Jeder 10. Europäer lässt sich durch okkulte Dinge beeinflussen. Bei 80 Millionen Deutschen wären das 8 Millionen und 10%. Wie viele haben Angst vor der Zahl 13? Ja, Hotels haben manchmal Etage 13 nicht, Zimmer 13 nicht. Aber ich kenne keinen, der Angst hat vor dem 13. Monatsgehalt. Aber trotzdem, scheinbar ist sonst an der Zahl 13 meistens irgendwas Negatives dran. So, da sieht man, wie paradox die Denkweise manchmal ist. Wie viele Leute haben Angst vor einer schwarzen Katze? Und was weiß ich, was es alles für Beispiele geben mag. Der Markt boomt. Mir sagte mal einer, an ein so antiquiertes Buch wie die Bibel glaube ich nicht. Ja, die ältesten Teile sind wenigstens 3.500 Jahre alt. Soll ich an ein so altes Buch glauben? Und gleichzeitig las derjenige sein Horoskop. Horoskope kennen wir übrigens schon seit über 4.000 Jahren. Sind erheblich älter als die ältesten Teile der Bibel. Und es gibt nicht ein einziges naturwissenschaftliches Beweis dafür, dass Horoskope irgendeinen Wahrheitsgehalt besitzen. Es liegt schon daran, als die Horoskope entstanden sind, ging man noch von einem geozentrischen Weltbild aus. Ging man davon aus, dass die Erde der Mittelpunkt ist. Und dass sozusagen die anderen Sterne um die Erde kreisen. Das heißt, die ganzen Horoskope, die aufgestellt worden sind, gehen von völlig falschen Voraussetzungen aus. Ja, die Sternbilder, habe ich gestern schon gezeigt, die werden am Himmel natürlich willkürlich festgelegt. Und das mit Sternen, die manchmal gar nichts voneinander merken. Ja, wenn irgend so ein Stern da zigtausend Billiarden Kilometer entfernt ist, ob der jetzt nun da ist oder nicht, das ist uns hier unten wirklich auf der Erde total egal. Und am besten ist das sogenannte Zwillingsproblem, das heißt eineige Zwillinge, die nahezu zur gleichen Zeit geboren sind, haben oft völlig verschiedene Lebenswege. Und da versagt die Horoskope und die Astrologie völlig. Ich bringe das nur, um zu zeigen, dass das alles, was wir haben, wo wir etwas über die Zukunft erfahren wollen, einfach keine Hilfe ist, weil es nicht stimmt. Es stimmt nicht. Es gibt keine präzise Aussage, die sich wirklich so erfüllt hat, wie die Aussage tatsächlich lautet. Und wenn, sind sie schwammig. Du hast Glück in der Liebe. Was soll ich mit so einer Aussage? Hilft mir gar nichts. So, und jetzt gehen wir zur Bibel. Jetzt wechseln wir das Thema. Und jetzt gucken wir uns biblische Prophezeiungen an. Und dann werden wir merken, dass die völlig anders aufgebaut sind als irgendwelche Prophezeiungen, die man sonst in irgendeiner Tageszeitung lesen kann. Die sind nämlich interessanterweise zum Großteil sehr präzise. Warum gibt es überhaupt Prophetie? Ist ja nicht nötig. Gott hätte uns ja auch ein Buch geben können ohne Voraussagen. Aber Gott hat es trotzdem gemacht. Und ich habe mal ein paar Gründe angeführt. Erstens, dass Gott uns damit Dinge sagen möchte, die unsere Zukunft betreffen. Ich sage das eben schon, dass Gott damit den Menschen warnen möchte, dass er hier auf dieser Erde die Weiche stellt, wo er einmal die Ewigkeit verbringen wird. Das heißt, Gott gibt uns schon einen Blick in die Zukunft, was mit einem passiert, der sich für Gott entscheidet. Und da sagt Gott, dass so ein Mensch, ein Kind Gottes, in der Ewigkeit bei ihm sein wird. Und auf der anderen Seite sagte ich eben schon, sagt Gott uns auch ganz klar, was mit einem Menschen passiert, der das Gnadenangebot Gottes ablehnt, dass er in der Ewigkeit einmal getrennt sein wird von Gott, an einem Ort sein wird, den man heute kaum noch benennen darf, aber den die Bibel ganz klar als Hölle bezeichnet, als eine ewige Verdammnistrennung von Gott. Damit gibt Gott eben auch Orientierung. Es kann kein Mensch sagen, ich hätte es nicht gewusst. Das steht in der Bibel ganz klar drinnen. Gott gibt im Endeffekt auch Glaubensstärkung. Das heißt, er sagt uns Dinge, bevor sie geschehen, hat der Jesus damals bei den Jüngern gemacht. Er hat ihnen bestimmte Dinge gesagt, die bald in ein paar Wochen geschehen würden. Und dann geschah es tatsächlich so. Und das war etwas, was den Glauben der Jünger gestärkt hat, die damals doch durch solche Schwierigkeiten gehen mussten. Und so haben wir Voraussagen in der Bibel, die sich erfüllten, eben auch um unseren Glauben zu stärken. Aber es sind auch Hinweise dafür, und das ist mir heute Abend das Wichtigste, dass sie Hinweise, schon fast Beweise dafür sind, dass die Bibel wirklich wahr ist und dass die Bibel göttlichen Ursprungs sein muss. Denn noch einmal, der Mensch kann nicht in die Zukunft gucken. Und wenn die Bibel ein reines Menschenwerk wäre, dann müssten viele Voraussagen in der Bibel sich als falsch erwiesen haben. Aber alles, was sich erfüllt hat, hat sich interessanterweise genauso erfüllt, wie es da steht. Und sie weisen an vielen Stellen hin auf Jesus Christus. Auch das sehen wir nachher noch ein klein wenig. Natürlich gibt es Einwände gegen die Prophezeiungen. Der erste Einwand ist, dass die Prophezeiungen nicht immer deutlich zu erkennen sind. Das stimmt, solche gibt es in der Bibel. die lasse ich heute Abend weg. Die helfen uns ja nichts. Also um diese Gruppe geht es heute Abend nicht. Es gibt dann Einwände, dass die vorausgesagten Ereignisse nicht historisch belegt sind. Das stimmt, es gibt von den Prophezeiungen, die in der Bibel ganz präzise sind, gibt es vielleicht 3, 4 Stück, die können wir archäologisch nicht nachweisen, weil einfach keine Spuren mehr von den Städten da sind oder wir nicht genau wissen, wo die Städte überhaupt lagen. Aber das noch einmal bezieht sich auf eine Handvoll Prophezeiungen von über 300 bis 400, die sich genauso erfüllt haben, wie sie in der Bibel erwähnt werden. Das heißt, da können wir einfach nichts machen, weil die Archäologie uns nicht hilft und nichts hergibt. Nummer 3, die Vorhersagen sind absichtlich erfüllt worden. Das ist ein relativ dummes Argument. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich eine Stadt wie Tyrus extra verprügeln lässt, eine biblische Prophezeiung sich erfüllt. Das ist ja nahezu paradox. Trotzdem wird das manchmal behauptet, dieses Argument. Aber ich zeige auch Prophezeiungen, die beziehen sich eben nicht nur auf die Stadt Jerusalem, sondern auf Städte, wo Heiden lebten und die sich sicherlich nicht besiegen ließen, um Prophezeiungen zu erfüllen. Und der letzte ist dann, und das ist ein ganz gefährlicher Punkt, die Prophetien wurden erst nach Eintreten der Voraussage aufgeschrieben. Aha, man sagt also, wenn ich in der Bibel eine präzise Prophezeiung habe, dann ist das in Wirklichkeit keine Prophezeiung, nur eine geschichtliche Nacherzählung. Das heißt, dieses Bibelbuch wurde erst viel, viel später geschrieben und dann mache ich aus der Voraussage eine Nacherzählung. Das ist der Grund, warum man heutzutage Bibelbücher umdatiert und man sieht, warum man sie sogar zum Teil zerschneidet. Ja, um aus den Voraussagen eine Nacherzählung zu machen. Auch dafür bringe ich gleich ein Beispiel und wir werden sehen, das hat weder Hand noch Fuß. Das ist ein Wunschdenken von Menschen, die nicht glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist, aber die verstanden haben, wenn es echte Prophezeiungen gibt, dann muss die Bibel von Gott sein, weil der Mensch eben nicht in die Zukunft gucken kann. Das ist der Rückschluss. So, gucken wir uns das an. Erstens, es gibt eine Voraussage über einen König Josia. Da heißt es in 1. Könige 13, da sagt Gott, siehe, ein Sohn wird dem Haus Davids geboren werden, Josia sein Name. Das sagt Gott 940 vor Christus. Und es ist tatsächlich 300 Jahre später erfüllt worden. Wir sehen das in 2. Chroniker 33, 300 Jahre später ungefähr. Und das Volk des Landes machte Josia seinen Sohn zum König an seiner Stadt. Das heißt, da hat Gott 300 Jahre vorher vorausgesagt, dass es mal einen Mann geben wird, der Josia heißt. Und dass dieser Josia tatsächlich König über mein Volk werden wird. Und das hat sich in der Tat 300 Jahre später erfüllt. So, das ist jetzt eine Prophezeiung, wo man sagen kann, okay, das haben die Leute extra gemacht, damit die biblische Prophezeiung erfüllt wird. Es darf man eins nicht vergessen, dass die Eltern von Josia absolut gottlos gewesen sind. Und das sicherlich nicht getan hätten, um eine biblische Prophezeiung zu erfüllen. Aber es ist mir klar, dass bei diesem Beispiel dieses Argument immer so ein klein wenig im Raum schwebt, dass man diesem König extra diesen Namen gegeben hat. Trotzdem ist es eine präzise Prophezeiung, und ich sage nochmal, die sich 300 Jahre später erfüllt hat. Aber deswegen wechsle ich jetzt auch das Thema und komme zu einem König, der nicht aus dem Volk Israel stammt. Nämlich eine Prophezeiung über den Perserkönig Kyros oder die deutsche Übersetzung Kores. Spielt jetzt mal keine Rolle, ob wir lateinische oder griechische Form benutzen. Es geht um diese Aussage über diesen Mann, der etwas sehr Interessantes in der Bibel, im Buch Jesaja, hat Jesaja etwas über ihn prophetisch aufgeschrieben. Der von Kyros spricht, mein Hirt, und der all mein Wohlgefallen vollführt, indem er von Jerusalem sprechen wird, es werde aufgebaut und vom Tempel, er werde gegründet. Um die Prophezeiung zu verstehen, muss ich ein klein wenig etwas über die Geschichte sagen. Das Volk Israel war völlig gottlos geworden. Und Gott hatte sehr viel Geduld mit seinem Volk. Aber irgendwann kam der Punkt, wo Gott sagte, es reicht jetzt. Und dann hat Gott über die zwei Stämme die Babylonier geschickt. Und die haben das Volk Israel besiegt, haben die Stadt Jerusalem zerstört und haben das Volk Juda umgesiedelt. Das war damals eine beliebte Taktik. Das haben schon die Assyrer gemacht. Das haben schon andere Könige vorher gemacht. Sobald die ein Volk besiegt hatten, haben die aus jeder Stadt 80% der Einwohner genommen und in ihrem riesigen Weltreich wahllos angesiedelt und haben andere eroberte Völker genommen und dann in Israel angesiedelt. Und so haben sie die Völker untereinander vermischt, sie haben sie sozusagen verdünnt und haben sich gesagt, dann können die keinen Aufstand mehr machen, dann haben wir Ruhe in dem riesigen Weltreich. Und genau das war hier passiert, auch mit Juda, das heißt mit den zwei von den 12 Stämmen von Israel. Und jetzt kommt plötzlich diese Voraussage im Buch Jesaja, wo es heißt, der von Kyros spricht, mein Hirt. Das heißt, er wird die Völker wieder in ihre Heimatländer zurückkehren lassen. Und das Volk Israel durfte sogar die Stadt Jerusalem wieder aufbauen und auch den Tempel. Das ist eine Voraussage, was Jesaja schreibt, was dieser König Kyros einmal erlauben wird. Ganz präzise. Ganz präzise. Wann hat er das gesagt? 200 Jahre, bevor Kyros geboren worden ist. Das ist gewaltig, oder? Wäre genauso, wenn ich so eine Einladung hier hätte von meinem Thema heute Abend, hier die Bibel stimmen, ihre Voraussagen, mein Name, alles stimmt, wurde vor 200 Jahren gedruckt. Würde gar nicht wagen, über irgendetwas anderes zu reden als das. Weil ich davon ausgehen müsste, das ist sicherlich dann die Hand Gottes gewesen, denn wie soll jemand 200 Jahre vor meiner Geburt meinen Namen kennen und wissen, dass ich bereit bin, über so ein Thema zu sprechen? Das ist hier die Situation. So, da werden ungläubige Menschen nicht mit fertig. Zuerst hat man gesagt, das stimmt alles überhaupt nicht. Weil man von Kyros vor 60 Jahren nicht eine einzige Spur hatte. Mittlerweile kennen wir sogar sein Grab. Aber wir kennen vor alledem einen Kyros-Zylinder. Und das Interessante ist, auf diesem Kyros-Zylinder steht genau das Gleiche drauf, was auch in der Bibel drin steht. Dass dieser große König die gefangen genommenen Völker wieder in ihre Heimatländer zurückkehren lässt. Und dass die alle dort ihre Hauptstädte und religiösen Städte, also Tempel, wieder aufbauen dürfen. Und dass die sogar ihre Religion praktizieren dürfen. Wir wissen nämlich heute, dass Kyros ein ganz toleranter König gewesen ist, der wirklich bereit war, den anderen Völkern wieder ihre Religion zugestehen. Ganz klare Aussage, was wir auf einem Keilschrift-Kegel finden. So, jetzt fällt das Argument vom Tisch. Jetzt kann ich also nicht mehr sagen, was da steht, ist nicht wahr. Es ist bestätigt durch eine nicht-biblische Inschrift. Also muss es eine Nacherzählung sein. Denn es kann ja nicht sein, dass es Zukunftsmusik ist, ja, wenn ich im Endeffekt nicht daran glaube, dass die Bibel von Gott ist. Was macht man deswegen? Man schneidet das Buch Jesaja in der Mitte durch und sagt, die Kapitel 1 bis 39 sind von Jesaja. Kapitel 40 bis zum Schluss sind von einem Deutero-Jesaja, ein zweiter Jesaja, dessen Name wir nicht genau kennen. Der lebte aus Versehen 250 Jahre später. Und dann mache ich aus der Prophetie eine Nacherzählung. So einfach geht das heute. So schneidet man die biblischen Bücher durch. Das ist der Grund. Um die Prophezie daraus zu streichen. Denn sonst muss man ja eingestehen, dass dieses Buch von Gott ist. Es gibt einen Geschichtsschreiber aus damaliger Zeit, Flavius Josephus, der schreibt, dass der persische König Kyros staunend Jesajas Äußerungen über ihn gelesen und daraufhin den Befehl zur Rückkehr der Juden erlassen habe. Ich sage noch einmal, wir wissen heute, dass Kyros religiös gewesen ist. Wir wissen, dass er die religiösen Schriften der anderen Völker kannte. Und dass er auch sicherlich das Alte Testament zum Teil kannte. Und ich kann mir diesen König vorstellen, der hat da so eine Schriftrolle vor sich liegen, Jesaja-Rolle, fängt da an zu lesen, kommt zu Kapitel 43 und liest da seinen Namen. Kyros, schluck, bin ich. König der Perser, bin ich auch. Interessant. Die Völker sind in Gefangenschaft, ja, haben meine Vorväter gemacht. Was soll ich tun? Ich soll die wieder in ihre Heimatländer entlassen. Na, wenn das jemand 200 Jahre vorher aufgeschrieben hat, dann gehe ich davon aus, dass das von Gott ist. Dann mache ich das besser mal. Das ist das, was Flavius Josephus schreibt. Wir wissen scheinbar heute im 21. Jahrhundert alles besser. Noch einmal schneiden das Buch Jesaja durch und trennen es. Nun, ich komme zu einem Beispiel, was ich gestern hatte, zu der berühmten Jesaja-Rolle, die man gefunden hat. Das Interessante ist, dass solche Rollen immer aus einem Guss sind, wie hier diese Jesaja-Rolle aus Qumran. Ich zeige Ihnen noch zwischendurch eine Tora-Rolle, wo die 5 Bücher Mose drauf sind. Und Sie sehen auch, dass diese Rolle aus einem Guss ist, aber interessanterweise gibt es hier 4, 5 Leerzeilen. Das heißt nicht, dass der Schreiber hier nicht mehr wusste, was er schreiben sollte, sondern das bedeutet, hier ist der Übergang vom 2. zum 3. Buch Mose. Aha, immer wenn auf einer Schriftrolle mehrere Bibelbücher sind, egal ob von gleichen oder von verschiedenen Autoren, muss man Leerzeilen lassen. Das heißt, wir haben auf dieser Rolle 4 solcher Leerblöcke, nämlich vom 1. zum 2. Buch Mose, vom 2. zum 3., vom 3. zum 4. und vom 4. zum 5. Das bestätigen auch die Funde aus Qumran, wo man zum Teil Psalterrollen gefunden hat, wo auch diese Leerzeilen sind zwischen den Psalmen. Aber jetzt gehen wir nochmal zurück zu der Jesaja-Rolle. Genau hier unten, auf der Mitte der untersten Zeile, ist der Punkt, wo die bibelkritischen Theologen am allerliebsten das Buch Jesaja durchschneiden möchten. Das heißt, die Leute in Qumran, die kannten keinen zweiten Jesaja. Bei dieser abgeschriebenen Rolle, die wir hier haben, hat man aus einem Guss durchgeschrieben. Man hätte ja wenigstens hier oben auf der nächsten Spalte weiterschreiben können. Man schreibt von rechts nach links. Man hätte wenigstens hier oben weiterschreiben können. Selbst das hat man nicht getan. Und wir dürfen noch eins nicht vergessen. Jesaja lebte ungefähr 650 vor Christus. So eine Schriftrolle hielt ungefähr 250 Jahre. Das tun sie heute noch. Wenn ich von 650 vor Christus 250 Jahre abziehe, bin ich 400 vor Christus, wo ich die erste Kopie anfertigen muss. Wenn ich von 400 vor Christus wieder 250 Jahre abziehe, bin ich bei 150 vor Christus. Das heißt, ich bin hier in der 2. Abschreibgeneration. Es ist völlig klar, dass da keiner irgendwas am Text einfach so heimlich verfälscht hat. Gott hat sogar dafür gesorgt, und das ist für mich ein ganz großes Wunder, dass wir in Qumran, wo wir 80.000 Fragmente haben und nur 2 komplette biblische Schriftrollen, beide Schriftrollen über das Buch Jesaja sind, die zum Teil eine völlig andere Spaltenanordnung haben, weil die 2. Rolle nicht so hoch ist. Deswegen braucht man natürlich dann mehr Spalten, ist die Rolle auch länger. Und bei der 2. Rolle steht diese Zeile in der Mitte einer Spalte. Und wir haben genau das Gleiche. Keine Leerzeilen. Noch nicht mal mehr einen Umbruch an der Stelle. Biblisches Prinzip. Aus 2er oder 3er Zeugenmund sei jede Sache bestätigt. Ich habe 2 Schriftrollen gleichen Alters, von unterschiedlicher Handschrift, und sie zeigen beide eins. Es gibt keinen zweiten Jesaja. Also das, was heutzutage behauptet wird, dass es einen Deutero-Jesaja gibt, das gehört in das Reich der Fabel. Wir haben nicht einen einzigen archäologischen Hinweis. Im Gegenteil, wir können viel leichter zeigen, dass es nur einen Schreiber gab. Übrigens sagt das der Herr Jesus selbst, der zitiert in Johannes 12 aus Jesaja 6 und aus Jesaja 53 und sagt, wie Jesaja und wie Jesaja wiederum geschrieben hat. Er macht also ganz klar, dass es nur einen einzigen Jesaja gab. Wir haben also hier eine gewaltige Prophetie, 200 Jahre vorher aufgeschrieben, und sie hat sich genauso erfüllt. Nun, wem das nicht reicht, ich bringe noch eine bessere, die kann man nun nicht mehr umdatieren, die finden wir im Buch Hesekiel. Die kann man nicht umdatieren, weil dieses Buch Hesekiel geschrieben worden ist, bevor diese Prophezeiung sich endgültig erfüllte. Und das ist etwas über die Stadt Tyrus. Die Stadt Tyrus ist eine Hafenstadt, hier habe ich ein Foto gemacht, im Libanon. Und da gibt es eine ganz interessante Voraussage drüber, nämlich, dass diese Stadt einmal zerstört werden wird. Jetzt sagt Gott aber nicht im Buch Hesekiel, Tyrus wird mal zerstört werden. Die Prophezeiung kann ich auch aufstellen. Es gibt keine einzige Stadt in der Antike, die nicht mal irgendwann zerstört worden ist. Das geht nicht. sondern Gott macht das ganz präzise. Und Gott macht das so, dass er insgesamt 7 Punkte anführt. Das erste ist, Tyrus soll von vielen Völkern zerstört werden. Das zweite ist, von Tyrus soll nur noch ein nackter Fels übrig bleiben. Nebukadnezar wird als erster über Tyrus herfallen. Die Trümmer der Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Tyrus soll nie mehr aufgebaut werden. Von Tyrus soll jede Spur verwischt werden. Dort werden Netze ausgebreitet werden. 7 ganz präzise Prophezeiungen. Und eine ist einzigartig. Die Trümmer der Stadt sollen ins Meer geworfen werden. Es gibt nicht eine einzige Stadt in der Antike, wo das tatsächlich passiert ist. Das heißt, wir haben hier wenigstens eine einzige von diesen 7 Prophezeiungen, die absolut einmalig ist. Dafür gibt es kein Beispiel in der Weltgeschichte. Jetzt gucken wir uns das an. Es war tatsächlich so, dass der erste Teil der Prophezeiung sehr schnell passierte, schon ein Jahr nach der Verkündigung. Kommt tatsächlich Nebukadnezar II., belagert Tyrus 13 Jahre. Es war nicht so einfach, die Stadt einzunehmen. Aufgrund ihrer Lage in der Nähe vom Meer, man kam nur von einer Seite dran, die man auch gut absichern konnte. Und dadurch hat er 13 Jahre diese Stadt belagert. Dann hat er endlich Alt-Tyrus erstürmt. Ungefähr 50 Jahre später kommt Kyros und erobert die Babylonier. Ist dann ebenfalls die Mittelmeerküste runtergezogen, hat da ebenfalls nochmal alle Städte eingenommen. Tyrus wurde wieder erobert und wurde damit persisch. Und damit haben sich tatsächlich die ersten 3 Punkte erfüllt. So, die ersten 3 Punkte wird man mir sagen, naja, die treffen aber auf viele Städte zu, dass die durch mehrere Könige erobert worden sind. Mag sein. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja 7 Punkte und nicht nur 3. Die ersten 3 sind ja nur der erste Teil. So, jetzt geht's weiter. Jetzt 333 vor Christus. Und es ist ganz sicher, dass das Buch Hesekiel bis dahin längst geschrieben war. Dafür gibt es viele Hinweise, die ich jetzt hier nicht alle erklären kann. Dann kommt jedenfalls Alexander der Große. Und Alexander der Große nimmt eine Stadt nach der anderen ein und kommt irgendwann nach Tyrus, nach Alt-Tyrus. Und die Bewohner von Alt-Tyrus sind nicht dumm. Die haben das mitgekriegt, dass Alexander der Große kommt. Hatten sich vorher Boote besorgt, sind anschließend in die Boote gestiegen und auf eine vorgelagerte Insel gerudert und gesegelt. Alexander der Große stand dort an der Küste. Alt-Tyrus war kein Mensch mehr, konnte er natürlich so einnehmen. Die Jungs auf der Insel winkten ihm fröhlich zu und Alexander der Große kochte. Kein einziges Boot. Ist in seiner Geschichte noch nicht passiert, dass ihm die Leute so abgehauen sind. Was macht Alexander der Große jetzt? Und jetzt kommt die Prophezeiung Nummer 4. Der hat jeden einzelnen Stein von Alt-Tyrus genommen und hat den in der Tat ins Meer geworfen. Aber nicht, um die Steine zu vernichten, sondern um einen Damm zu bauen. Den Leuten ist das Lachen hier vergangen. Alexander der Große hat diesen Damm gebaut, alles aus den Steinen von Alt-Tyrus. Ist über diesen Stamm auf diese Insel gegangen und hat die natürlich alle, besiegt, um es mal etwas freundlich auszudrücken. Sie hatten schlichtweg keine Chance. Was ist dann passiert? Kurze Zeit später, aufgrund der Meeresströmungen, ist von hier und von hier Sand angelagert worden. Nach weniger als 200-300 Jahren gab es diese Insel überhaupt nicht mehr als Insel, sondern sie war eine Halbinsel, die mittlerweile hier mit dem Festland verbunden ist. Und irgendwo unter diesem ganzen Material liegen die Steine, die Alexander der Große mal da reingeworfen hat, um diesen Damm zu bauen. Kein einziger Archäologe weiß genau, wo der Damm herführt. Kein einziger Archäologe kann auch nur einen einzigen Stein wieder ans Tageslicht bringen. Alleine schon deswegen nicht, weil da alles wieder bebaut worden ist. Die Römer haben schon kurze Zeit später dort einen riesigen Friedhof hingesetzt, wie man das hier sieht. So schnell ging das Ganze. Es ist tatsächlich passiert, was in dieser Prophezeiung steht, dass die Steine ins Meer geworfen worden sind und dass nicht eine einzige Spur von Altyros mehr erhalten ist. Wir wissen nicht genau, wo das Stadtzentrum dieser Stadt im Endeffekt ist. Das sind nicht die Spuren von Altyros. Das musste irgendwo sein. Was man oft sieht, das sind die Bilder des römischen Friedhofs, der dort gebaut worden ist. Man sieht hier die riesige Grabanlage. Hier hinten ist dann so eine Radrennbahn. Alles ist bebaut. Mittlerweile stehen da auch moderne Häuser. Es ist alles auf dieser Landzunge, auf diesem Verbindungsstück zwischen Insel und Festland. Man kriegt vielleicht eine Vorstellung davon, wie monströs, wie riesig das Ganze ist. Eine Prophezeiung, die sich hundertprozentig so erfüllt hat, wie es im Buch Hesekiel steht. So, welcher Mensch soll so etwas viele hundert Jahre vorher aufschreiben, mit so einer präzisen Sache, dass die Steine ins Meer geworfen werden. Noch einmal, was für keine andere Stadt der Antike gilt, das Foto habe ich vor 2 Jahren gemacht, da sieht man noch, wie die Netze dort ausgebreitet werden, dass sie zum Trocknen, zum Reparieren dorthin gehängt werden. Genau das, was im Buch Hesekiel steht, ist für mich einer der ganz großen Hinweise, dass dieses Buch wirklich, diese Bibel hier, von Gott sein muss. Wie sollen Menschen so die Zukunft kennen? Völlig unmöglich. Prima, noch ein Beispiel. Die Eroberung von Babylon. Ich will das jetzt hier schnell machen. Da haben wir also 3 verschiedene Prophezeiungen. Einmal in Jesaja, da wird uns also gesagt, wer gegen die Stadt in den Krieg ziehen wird. Wir haben anschließend eine Prophezeiung in Jeremia, die sagt uns, wann das Ganze passieren wird. Und wir haben noch eine 3. Prophezeiung in Daniel, die sagt uns, wie die äußeren Umstände waren. Und es war tatsächlich so, diese Stadt Babylon wurde in einem Handstreich erobert, wie es die Bibel berichtet. Die Meder und Perser haben einfach den Euphrat umgeleitet. Der Fluss, der mitten durch Babylon hindurchfließt. Die Jungs waren alle total betrunken, weil die so eine riesige Feier dort hatten. Und dann sind die Soldaten der Meder und Perser sind durch dieses Flussbett von innen in die Stadt gegangen und haben die Stadt ganz lautlos erobert. So lautlos, als nachher der König Nabonid zurückkam, man ihm freundlich die Stadttore öffnete und als er drin war, merkte er es gar nicht mehr seine Stadt. So elegant war das. So genauso, wie es hier im Endeffekt in der Bibel angedeutet wird, sowohl die Meder-Stimmen, die 70-Jahre-Stimmen und ebenfalls, wie das Ganze durch die äußeren Umstände geschah. Hier sieht man diese riesigen Stadtmauern, die man nie hätte überwinden können, es sei denn, man blockt hier den Euphrat, dass man dann trockenen Fußes dadurch kam. Kommen wir noch zur vorletzten Gruppe an Prophezeiungen. Das sind Prophezeiungen über Israel. Das sind Prophezeiungen, die erklären uns, warum die Weltgeschichte so ist, wie sie ist. Es gibt ja viele Leute, die regen sich wahnsinnig über die Wahlen in Amerika auf. Würde ich nicht wagen. Ich sage nicht, dass ich jetzt für oder gegen Trump bin, sondern ich denke, dass die Weltgeschichte, in der Hand Gottes ist. Denn wenn die Bibel mir sagt, dass Gott Prophezeiungen gibt und dass sich diese Prophezeiungen erfüllen, dann heißt das auch, dass Gott die Weltgeschichte in der Hand hat und alles so lenkt, dass sich Prophezeiungen erfüllen können. Und das sehen wir jetzt hier bei dem Volk Israel. Es gibt ja diesen schönen Bericht da von Friedrich dem Großen, der sagte einmal zu seinem Adjutanten, liefern Sie mir mit einem Wort einen Beweis, dass die Bibel wahr ist. Ja, sagt er, die Prophetie, besonders in Bezug auf die Juden. Und das sehen wir jetzt. Das ist schon gewaltig, was wir dort finden. Zunächst einmal sagt Gott, dieses Jerusalem inmitten der Nationen habe ich es gesetzt und Länder rings um dasselbe her. Das ist nicht unbedingt geografisch zu verstehen, aber was im Endeffekt die Weltgeschichte anbetrifft. Und es ist tatsächlich so, dass Jerusalem heutzutage der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. Das heißt, ein riesiger Teil der Probleme, die wir heutzutage haben, die sind sozusagen in Jerusalem, in dieser Stadt gegründet. Und das ist eben etwas, was Gott vorher schon vorausgesagt hat. Das zeigt uns dieser kleine Stammbaum hier von Abraham. Die Frau von Abraham hieß Sarah. Aber mit Sarah hatte Abraham zunächst keinen einzigen Nachkommen. Und deswegen, so war das damals so üblich, hat dann Sarah gesagt, dann geh zu meiner Magd und zeuge ihr einen Sohn. Das war natürlich alles Sünde, ist überhaupt keine Frage. Ich sage nur mal, was geschichtlich passierte. Und das geschah tatsächlich und Hagar gebar Ismael. Etwa einige Jahre, viele Jahre später, hat dann tatsächlich Sarah auch noch einen Sohn von Abraham bekommen, nämlich den Isaak. Das heißt, es gibt jetzt zwei Halbbrüder, Ismael und Isaak. Sie haben verschiedene Mütter, aber beide den gleichen Vater. Und jetzt spricht Gott über diese beiden eine Prophezeiung aus im ersten Buch Mose in Kapitel 16. Und er, das ist Ismael, wird ein Wildesel von Mensch sein. Seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Jetzt muss man wissen, dass Ismael der Vorfahre der arabischen Welt ist. Daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Es ist nicht nur die Bibel, die das zeigt. Es gibt auch andere Bücher, die das ebenfalls bestätigen. Und dass Isaak der Vorfahre, ich sag mal, der jüdischen Welt ist. Und jetzt haben wir hier diese Prophezeiung. Erstens die Kennzeichen von Ismaels, ein Wildesel von Mensch. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Wildesel ist im Alten Testament keine Beleidigung, sondern eine Beschreibung von Nomadenvölker, die im Endeffekt unstet ihren Weg zogen, die keine festen Städte hatten. Und das ist tatsächlich so. Die arabische Welt war noch bis vor 100 Jahren ein riesiges Nomadenvolk. Und auch heute sind die meisten Nomaden immer noch Araber. Das ist mal die erste Prophezeiung, die wir dort haben. Die zweite ist interessanter, oder nehmen wir mal die letzte. Er wird im Angesicht seiner Brüder wohnen. Das ist doch tatsächlich so. Da unten auf diesen engen Flecken, da lebt doch die arabische Welt vis-à-vis der jüdischen Welt. Zum Teil sogar in einem Land. Sie besitzen zum Teil sogar die gleichen Heiligtümer. Ja, deswegen wird man ja dieses Jerusalem-Problem nie lösen können, weil diese Stadt sowohl eine heilige Stadt ist für die muslimisch-Gläubigen wie auch für die jüdisch-Gläubigen. Und sogar noch für das Christentum in gewisser Weise. Das Gleiche gilt für Hebron. Man merkt die Problematik. Aber die Bibel sagt schon vor über 3.500 Jahren, dass diese beiden Völker im Angesicht zueinander dort wohnen werden. Seine Hand gegen alle. Kennen wir das heute nicht? Die Attentate der arabischen Welt, die sind doch nicht nur in Israel. Die finden doch in Amerika statt, die finden doch in Frankreich statt, die finden in Belgien statt. In Deutschland wird es versucht. Es ist doch vom Prinzip der auf der ganzen Welt. Es ist doch genau das, was hier 3.500 Jahre vorher vorausgesagt worden ist. Das ist doch kein Zufall. Wie soll man so etwas durch Zufall voraussagen? Die Hand aller gegen ihn? Ist das nicht auch das, was wir immer wieder beobachten, wenn irgendwo ein solches Attentat passiert? Es ist eine Erfüllung der Prophetie, die dort vor 3.500 Jahren, vor 4.000 Jahren ausgesprochen worden ist. Wir lernen noch was ganz Wichtiges, dass auf der einen Seite Gott bereit ist, Sünde zu vergeben. Denn Abraham hat diese Sünde schon Gott bekannt und Gott vergibt tatsächlich. Und das ist eine der gewaltigsten Botschaften der Bibel überhaupt, dass dieser Gott der Bibel wirklich ein Gott der Liebe ist. Und die Bibel ist das einzige Buch, wo wir wirklich einen Beweis haben, dass Gott Liebe ist, denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt und sein Sohn ist für seine Feinde am Kreuz gestorben. Und ich denke, es ist klar, dass es keine größere Liebe gibt als die, dass jemand sein Leben für seine Feinde lässt. Und wenn jemand wirklich glaubt, dass Jesus für einen persönlich gestorben ist und er kommt mit seiner Sündenschuld zu ihm, dann vergibt Gott auch, weil ihm jemand anderes die Strafe auf sich genommen hat, die ich persönlich verdient hätte. Aber wir lernen noch was ganz Wichtiges, dass die Folgen von Sünde manchmal ein Leben lang bestehen bleiben, manchmal sogar noch in der nächsten Generation zu sehen sind und manchmal die gesamte Weltgeschichte prägen. Denn wenn das nicht passiert wäre, hätten wir die Probleme nicht, die wir heute haben. Es ist also nicht Gottes Schuld. Man gibt ja oft Gott die Schuld. Ja? Ich kenne Illustrierte, die schreiben, Gott ist tot. Und dann passiert irgendwo eine Katastrophe, dann schreiben die gleichen Zeitungen, Gott, wo warst du? Ist ja irgendwie widersprüchlich, oder? Ist Gott so eine Art Lückenfüller? Gott ist nicht an diesen Dingen schuld. Gott lässt Dinge zu. Gott verhält sich manchmal so, wie die Menschen ihn beschreiben. Und so hat auch Gott das hier alles zugelassen. Und die gesamte Weltgeschichte ist zwar in der Hand Gottes, aber die Folge, die Auslöser ist manchmal das Fehlverhalten von Menschen. Es geht noch weiter, es gibt noch eine zweite Seite, denn Isaak hatte zwei Söhne anschließend und das sind jetzt echte Brüder, nämlich Esau und Jakob. Das waren Zwillinge. Und die Linie Israels, man sieht die gelbe Linie, die ging über Abraham, Isaak, also Abraham, Sarah, Isaak, Jakob. Jakob ist der Vorfahre des jüdischen Volkes. Aber hier gibt es wieder eine Trennungslinie zu Esau und Esau hat wieder diese weiße Farbe, denn Esau ist der Vorfahre der Edomiter und das sind die Jordanier. Und auch darüber gibt es eine Prophezeiung, nämlich wie wir das hier finden im 1. Buch Mose 25, dass Esau dem Jakob dienen wird. Das heißt, Israel wird stärker sein als Edom. Und das ist heutzutage so. Es gibt wahrscheinlich kein Land da unten, das so bis an die Zähne bewaffnet ist, wie das im Endeffekt bei den Israeliten der Fall ist. Und die ganzen Kriege, die da unten stattfanden, wo man manchmal den Juden nicht den Hauch einer Chance gegeben hat, sie haben nicht einen einzigen Krieg verloren und sie haben jedes Mal ihr Land erweitert. Es ist das, was in der Bibel im Alten Testament vorausgesagt ist. Wir können noch etwas weitergehen, nämlich die Voraussage 3, die der Herr Jesus einmal selbst zu Lebzeiten gemacht hat. Da hat er was ganz Interessantes über den Tempel in Jerusalem gesagt. Da hat er gesagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Hat Jesus Christus ungefähr 30 nach Christus gesagt. Und wer die Geschichte kennt, der weiß, dass um 70 nach Christus gab es den Makkabäeraufstand gegen die römische Besatzungsmacht. Irgendwann hatte der Kaiser Titus die Nase voll und hat seine Legion dahin geschickt. Er hat ihnen einen Auftrag gegeben. Ihr könnt alles zerstören und ihr könnt auch jeden Juden töten. Aber den Tempel, den Herodes gebaut hat, den lasst ihr stehen. Und was passiert? Gott hat gesagt, der Jesus, der Tempel wird abgerissen werden. Und obwohl Titus diesen klaren Befehl gegeben hat, ist aus einem heute unbekannten Grund, entweder absichtlich oder unabsichtlich, eine Fackel in den Tempel geworfen worden oder geflogen. Der ganze Tempel ist abgebrannt, ist aufgrund dieser unheimlichen Hitze in sich zusammengebrochen, dass nicht ein einziger Stein auf dem anderen geblieben ist. Wieder eine Erfüllung einer Voraussage. Und diese Klagemauer, die die meisten kennen, das ist nicht die Mauer des Tempels. Das ist die Stützmauer des Plateaus, wo drauf oben der Tempel stand. Das ist ein riesiger Unterschied. Es ist nicht die Tempelmauer. Es ist nichts mehr da. Zerstört, wie das vorausgesagt ist. Ich bringe das letzte Beispiel hierzu. Dann komme ich noch kurz zu Vorbildern. In Bezug auf den Herrn Jesus, die Staatengründung von Israel. Als 70 nach Christus Jerusalem zerstört worden ist, der Tempel zerstört worden ist, war es den Juden bei Todesstrafe verboten, die Stadt wieder zu betreten. Überall standen Schilder, dass ein Jude diesen Bereich nicht mehr betreten darf. Von da an sind die Juden über die gesamte Welt zerstreut worden. Und es gab keinen Staat Israel mehr. Und erst 1948 wurde der Staat Israel wieder ins Leben gerufen. Und interessanterweise gibt es darüber auch Prophezeiungen, natürlich ohne ein Datum. Da heißt es darum, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte, was 70 nach Christus passierte. und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften im Buch Jeremia. Genau das ist passiert. Bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, sind viele Juden freiwillig wieder in dieses Land Israel zurückgegangen, ohne dass der Staat Israel gegründet worden ist. Als das Dritte Reich sich etablierte und der Weltkrieg da war, dann sind die Juden vertrieben worden. Und sie hatten oft nur eine einzige Zufluchtsmöglichkeit, dass sie wieder in ihr Land zurückkehrten. Es waren zuerst Fischer da, die sie sozusagen gerufen haben, kommt wieder in dieses Land zurück, dass wir es neu gründen können. Und es waren anschließend die Jäger da, die die Juden entsetzlicherweise aus Europa vertrieben hatten und die oft nur die Chance hatten, wieder nach Israel zurückzukehren. Und dann passierte genau das, was eigentlich unmöglich ist, 1948, und wo sogar Ben-Gurion gesagt hat, hier Staat Israel. Es spricht Ben-Gurion, erster Ministerpräsident von Israel. 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann nichts Gott widerstehen. Er hat verstanden, dass die Staatengründung 1948 nichts anderes ist als die Erfüllung einer Prophetie im Alten Testament. Und ich könnte viele Beispiele bringen. Über 300 Prophezeiungen, die sich genauso präzise erfüllt haben, wie sie im Alten und zum Teil im Neuen Testament aufgeschrieben worden sind. Und ich denke, das zeigt uns ein klein wenig, dass diese Bibel mehr ist als irgend nur ein Menschenwort. Nicht wahr? Wir haben Prophezeiungen über Jesus Christus, sein Geburtsort. Ich will das noch kurz erwähnen. 800 vor Christus, sagt der Prophet Micha, und du Bethlehem Ephrata, aus dir wird ein Herrscher hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Es ist interessant, dass das Bethlehem Ephrata ist, weil Gott wusste, dass es zur Zeit der Geburt des Herrn Jesus zwei Städte mit dem Namen Bethlehem gab. Aber durch den Namen Bethlehem Ephrata ist völlig klar, um welches Bethlehem es sich handelt, nämlich um das, was in der Nähe von Jerusalem ist. Und das ist eine völlig erstaunliche Prophezeiung, denn in der Regel wurden die Königskinder natürlich dort geboren, wo der König herrschte und seinen Sitz hatte. Und das war natürlich Jerusalem. Also hätte dort gestanden, dass aus Jerusalem der Herrscher hervorkommen wird, dann wäre das keine besondere Prophezeiung. Aber hier steht nun mal Bethlehem. Und das ist tatsächlich eine besondere Prophezeiung, denn damit war nicht zu rechnen. Nun, wenn wir etwas weitergehen in das Buch Sacharja oder Hosea, das 50 Jahre später geschrieben wurde, da heißt es aber interessanterweise, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Sind die biblischen Prophezeiungen doch nicht so präzise, dass Gott nach 50 Jahren seine Meinung ändert? Zuerst war es Bethlehem, Ephrata, jetzt ist es Ägypten. Und wenn ich eine dritte Prophezeiung anführe aus dem Propheten Sacharja, nochmal ungefähr 250 Jahre später, dann heißt es sogar, dass er aus Nazareth kommen wird, durch das Wortspiel Spross, was Nesar, ein Teil von Nazareth, beinhaltet, bedeutet. Das heißt, wir können jetzt nun die Frage stellen, sind die Prophezeiungen so unklar im Alten Testament, dass Gott da mehrmals seine Meinung wechselt? Aus Bethlehem, aus Ägypten, aus Nazareth, was stimmt? Nun, um die Prophezeiung in der Bibel zu verstehen, muss man die Bibel einfach mal sorgfältig lesen. Ja, dann verpuffen viele scheinbare Widersprüche, die es gibt. Das Internet ist ja heutzutage voll, 101 Widersprüche in der Bibel. Fast 80% fallen weg, wenn man einfach mal den Text sorgfältig liest. Lesen wir mal den Text ein klein wenig sorgfältig. Dann heißt es nämlich, dass er in Bethlehem geboren wurde. Es heißt, dass er aus Ägypten gerufen wurde. Und es heißt in Sacharja, dass er Nazaräer genannt wurde. Und jetzt merken wir, Gott hat nicht die Prophezeiung verändert. Hier ist auch kein Widerspruch, sondern es beschreibt verschiedene Lebensabschnitte. Die Geburt war tatsächlich in Bethlehem geboren. Dann mussten sie nach Ägypten fliehen. die ganze Familie. Und dann rief Gott sie aus Ägypten wieder heraus nach Israel. Aus Ägypten gerufen. Und danach wohnte die Familie fast 28 Jahre in Nazareth. Und deswegen wird er nach dem Ort, wo er die meiste Zeit gewesen ist, Nazarener genannt. Das heißt, wir haben hier keine Widersprüche. Wir haben hier Prophezeiungen, die 800, 750, 500 Jahre vorher aufgeschrieben sind und die sich genauso erfüllt haben. Und es gibt keine Frage, dass das Alte Testament um 200 vor Christus längst abgeschlossen war. Schon viel früher. Aber die Qumran-Funde, wo wir aus jedem Buch des Alten Testaments was haben, mit Ausnahme des Buches Esther, zum Teil aus 400 vor Christus, die zeigen, dass 400 vor Christus das alles abgeschlossen war. Ich kann die Prophezeiungen nicht umdatieren. Sie sind so präzise und so alt und sie treffen genau zu. Wenn ich mal, wir leben etwas über sein Leben, etwas über seine Geburt hatte ich schon, etwas über seine öffentliche Tätigkeit, ich will das jetzt abkürzen, wie der Jesus hier 3 Jahre auf dieser Erde gelebt und gewirkt und gearbeitet hat. Wir lesen etwas darüber, dass man ihn geringschätzig behandelte, dass man ihn verspottete und ablehnte, dass man sogar versucht hatte, ihn mehrmals umzubringen, als der Herr hier auf dieser Erde lebte. Wir lesen etwas über Judas Iskariot, der den Herrn für 30 Silberstücke verraten hat, angekündigt im Buch Jesaja, was sich viele 100 Jahre später erfüllt hat. Wir lesen etwas darüber, dass man ihn, bevor man ihn kreuzigte, schlug, dass man ihn anspie. Alles Prophezeiungen, die im Alten Testament vorausgesagt worden sind. Und wir lesen sogar über seinen Tod, dass er den Kreuzestod erdulden müsste im Psalm 22. Zu einem Zeitpunkt, als die Kreuzigung keine Todesstrafe damals gewesen ist. Es war erst eine Todesstrafe, die durch die Römer aufgekommen ist. Und Psalm 22 ist viel, viel früher. Sicherlich 1000 Jahre vorher geschrieben worden. Und trotzdem wird uns dort schon ein Hinweis gegeben auf die Art und Weise, wie Jesus Christus sterben wird. Wir haben neben den vielen Prophezeiungen im Alten Testament noch ungefähr 300 zusätzliche, die sich ausschließlich auf Jesus Christus beziehen. Und es hat sich alles genauso erfüllt, wie es in der Bibel erwähnt wird. Nun, wenn man das sieht, ich glaube, dann kann man sich auch vorstellen, erstens, dass dieses Buch wirklich von Gott sein muss. Der Apostel Paulus schreibt mal den Thessalonichern, dass er es bemerkenswert fand, dass sie dieses Wort nicht als Menschenwort aufnahmen, sondern als Gottes Wort, was es wahrhaftig ist. Das heißt, wir haben hier ganz, ganz starke Hinweise, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes sein muss. Und wenn ich so viele Prophezeiungen habe, die sich so präzise erfüllt haben, ich glaube, dann kann man sich vorstellen, dass sich auch noch die Prophezeiungen erfüllen werden, die noch in der Zukunft liegen. Ja, es gibt 2 Gruppen von Prophezeiungen. Solche, die damals, als die Menschen sie aufschrieben, zukünftig waren, aber sich aus unserer Sicht erfüllt haben. Und an diesen erfüllten Prophezeiungen kann ich die Bibel überprüfen. Und ich stelle fest, jeder hat sich so erfüllt, wie es in der Bibel steht. Aber es gibt noch eine 2. Gruppe von Prophezeiungen, nämlich solche, die damals zukünftig waren und die heute auch noch zukünftig sind. Und das sind Prophezeiungen, die betreffen im Endeffekt die Zukunft. Und da sagt Gott uns, dass wir jetzt hier im Augenblick in der Zeit der Gnade leben. Ja, diese Zeit der Gnade, die beginnt ungefähr mit der Zeit Pfingsten, also kurz nach dem Kreuz von Golgatha. Aber diese Zeit der Gnade, die wird einmal schlagartig ein Ende haben. Dann wird Gott nämlich sämtliche Gläubigen von dieser Erde hier wegholen. Und dann werden auf dieser Erde nur noch ungläubige Menschen leben. Und das ist eine ganz ernste Geschichte. Denn Gott sagt, bekehren, das heißt zu Gott umkehren, kann ein Mensch nur, solange er lebt. Wenn ein Mensch gestorben ist, dann ist es zu spät. Das heißt, es gibt wirklich eine Grenze, wann ein Mensch nicht mehr zu Gott kommen kann. Und das wird sein, wenn er tot ist. Und niemand weiß, wann er sterben wird. Das kann innerhalb von einer Sekunde passieren. Unfall, plötzliche Krankheit, ist das Leben innerhalb von einer Sekunde zu Ende. Wenn man sich bis dahin nicht für Gott entschieden hat, dann ist es für ewig zu spät. Vielleicht machen einige so ein bisschen Statistik und sagen, naja, Lebenserwartung 75, ich bin vielleicht 50, habe ich noch 25 Jahre Zeit. Vielleicht denkt der Nächste, ich bin noch 15, naja, habe ich noch 60 Jahre Zeit, kann ich noch 60 Jahre leben, wie ich will. Und man kann sich schwer irren, ja. Ich kannte mal einen Schüler, der war auch 15, hatte auch gedacht, er hätte noch beliebig viel Zeit und hat sich schwer geirrt, war in den Sommerferien, unübersichtliche Kurve und ein großer LKW und dann war der 15-Jährige sofort tot. Man kann sich wahnsinnig schnell vertun und dass das Leben in der Tat schlagartig zu Ende ist. War ein Schüler, den ich hatte, war sicherlich nicht so einfach, aber so schnell kann das Leben zu Ende sein. Wir wissen nicht, wie lange wir auf dieser Erde leben werden. Es kann innerhalb von einer Sekunde zu Ende sein und wer sich bis dahin nicht für Gott entschieden hat, für den ist es ewig zu spät. Aber die Bibel sagt uns, es gibt noch ein zweites zu spät. Und das ist, wenn plötzlich dieser Moment kommt, dass die Entrückung stattfindet. Und da sagt die Bibel, wenn jemand etwas von dem Evangelium, von der Botschaft Gottes gehört hat und er geht nicht zu Gott und plötzlich findet dieses Ereignis statt, dann ist es für so jemanden auch ewig zu spät. Und wann das sein wird, wissen wir überhaupt nicht. Das kann urplötzlich passieren. Das kann sogar morgen passieren, sogar heute noch. Lässt Gott völlig offen. Aber das ist auch eine Prophezeiung, die wir in der Bibel im Wort Gottes haben. Das heißt, man soll nicht mit der Gnade Gottes spielen. Und das ist etwas, damit möchte ich schließen, was ich einfach jedem sagen möchte. Im Buch der Hebräer, an dem Brief an die Hebräer heißt es einmal, heute, wenn man die Stimme Gottes hört, dann soll man sein Herz nicht verhärten, weil es einfach morgen zu spät sein kann. Ich habe gestern schon gesagt, der Weg zu Gott ist nicht schwer. Man kann ihn sich nicht erkaufen, man kann ihn sich nicht erarbeiten. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, dass man dieses Geschenk, was Gott einem gibt, nämlich sein Sohn, der am Kreuz gestorben ist, dass man dieses Geschenk annimmt und dass man mit seiner Sündenschuld zu Gott kommt. Das heißt, dass man anerkennt, dass man Sünden getan hat, dass man diese Sünden Gott bekennt und dann vergibt Gott. Das ist der einzige Weg. Und dann haben wir dieses herrliche Versprechen von Gott, dass wir in der Ewigkeit bei ihm sein werden. Nicht wahr? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Aber dieses Werk muss man annehmen. Das ist die Verantwortung, die jeder Mensch hat. Und ich hoffe, dass jeder diesen Schritt tut. Wie gesagt, ich kann auch viele Beispiele bringen. Sie zeigen uns, dass die Bibel wirklich das Wort Gottes sein muss. Wie kann ich sonst erklären, dass so viele 100 Prophezeiungen voraussagen, sich genauso erfüllt haben, wie sie hier in diesem Buch niedergeschrieben sind. Dann möchte ich gern zum Abschluss, wie gestern, wieder ein Gebet sprechen. Wer kann und möchte, darf dazu gerne aufstehen. Du großer Gott, wir haben uns nur einige wenige von diesen vielen präzisen Voraussagen in deinem Wort angeguckt. Aber wir haben gesehen, wie minutiös sie sich erfüllt haben. Wie punktgenau sie sich erfüllt haben, so genau so, wie du das in deinem Wort vorausgesagt hast. Wir haben auch gesehen, dass kein Mensch die Zukunft kennt, dass niemand weiß, was morgen oder in den nächsten Jahren passieren wird, sondern dass wirklich nur Gott die Zukunft kennt. Und wenn es in deinem Buch so viele präzise Voraussagen gibt, dann ist das ein herrlicher Beweis, dass dieses Wort wirklich von dir sein muss. Es ist nicht ein Menschenwort, was du uns gegeben hast, sondern es ist dein göttliches, heiliges Wort. Und du stellst uns in dein Licht und zeigst uns, dass wir Menschen viele Dinge getan haben, die nicht in Ordnung sind, die uns trennen von Gott. Aber du hast uns auch gezeigt, dass du einen Weg gefunden hast, dass wir zu dir kommen können, dass du deinen Sohn gegeben hast, der am Kreuz gestorben ist. Und ich bitte dich, dass jeder in dem Raum hier eine echte Entscheidung für dich trifft, um nicht einmal ewig verloren zu gehen. So bring du uns jetzt bitte gleich wieder gesund nach Hause, wie du es gestern auch getan hast. Halte deine Hand über uns und gib, dass wir über dein Wort wieder nachdenken. Amen. Setzen Sie sich bitte noch einmal kurz. Ich möchte noch auf den Vortrag morgen Abend hinweisen. Die Bibel, Erfindungen, geht es um naturwissenschaftliche Erfindungen, auch um Erfindungen, die Gott gemacht hat in der Schöpfung, die etwas von der Genialität Gottes zeigen. Es geht um Religionen und um den einen einzigen Weg zu Gott. Jeder ist wieder herzlich eingeladen, gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Wir haben draußen einen Büchertisch stehen, dort darf man sich gerne etwas kostenlos mitnehmen. Da liegen auch Bibeln aus, wer keine Bibel hat, kann sich gerne eine Bibel mitnehmen. Wenn auch Fragen sind, kann man mich auch gerne persönlich ansprechen, ich stehe noch zur Verfügung. Sonst sagen wir herzlichen Dank für Ihr Kommen und befehlen Sie Gott und seiner Gnade an. Auf Wiedersehen.